Fotografie neu denken, der Podcast.
Moin moin und ganz herzlich willkommen zur 7. Staffel und zu Episode Nummer 155 von meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, und hier direkt der erste Spoiler: am 15. April 2023, also ungefähr genau heute in 3 Wochen, schalten wir auf unserer Webseite www.deutscherfotobuchpreis.de das Teilnahmeformular frei zum Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis. Also alle, die in den letzten Monaten ein Fotobuch gemacht haben, können es einreichen, wenn es den Teilnahmebedingungen entspricht. Wenn da etwas unklar sein sollte, gern an info@deutscherfotobuchpreis, also an uns, eine kurze Mail schreiben. Die Titel dürfen übrigens zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 14. Juni 2024 erschienen sein. Wir freuen uns auf eure Einreichungen. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Heute präsentiere ich euch 2 weitere Referentinnen vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Nach Rolf Sachse in Episode 148 sowie Sabine Meyer und Boris Eldagsen in Episode 153 möchte ich jetzt etwas näher eingehen auf den Vortrag von Simone Klein und auf den Vortrag vom Dark Taxa Projekt. Zunächst einmal zu Simone Klein. Simone Klein kam nach Boris Eldagsen am 24.11.2023 auf die Bühne auf unserem Symposium und sprach sehr eindrucksvoll, wie ich finde, über den internationalen Fotokunstmarkt. Sie selbst bringt eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich mit und ist Expertin des internationalen Fotokunstmarktes sowie Fotografie-Gutachterin. In ihrem Lebenslauf tauchen dann entsprechend Namen auf wie Kicken Berlin, Sotheby's und Kunsthaus Lempertz. Mittlerweile ist sie selbstständige Gutachterin und lebt in Köln. Hier im Podcast möchte ich darum nicht den Vortrag direkt einfach nur abspielen, sondern etwas näher auf die anschließende Diskussion eingehen. Denn das macht unser Festival- und Symposiumformat ja aus, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum und den Referentinnen ins Gespräch kommen. Und noch einen Vorteil hat das Ganze, denn das anschließende Gespräch kommt überwiegend ohne Bilder aus. Den kompletten 30-minütigen Vortrag gibt es demnächst als Video bei uns auf der Festivalseite zu sehen. Ja, hören wir mal rein in die anschließende Diskussion nach ihrem Vortrag mit dem Publikum. Und um den Einstieg in diese Diskussion etwas besser zu verstehen, kurz der Hinweis: Sie berichtete am Ende ihres Vortrags davon, dass Elton John ein nicht unwichtiger Player in der Fotosammlerszene ist. Aber hören wir mal zu.
Ich habe jetzt Elton John sammelt der Fotografie. Du hast
ja
richtig sehr, dick
ja,
oder was?
Ganz dick, in ganz großen Rahmen, ja.
Und mit dem hast du auch schon Kontakt gehabt dann, oder?
Ja.
Nee, ich finde ihn cool. Ist er cool? Ist er so cool, wie er rüberkommt?
Ich fand ihn ausgesprochen sweet, ja.
Dann Marketing hast du. Das ist natürlich dann auch so eine Marketingkanone, ne? Wie du schon sagst, wenn da jetzt Elton John das aus der Sammlung irgendwie rausgegeben wird, oder wie geht das dann? Oder wird das angeboten dann von den Leuten? Oder wie geht das dann?
Genau, also wenn jetzt, also jetzt Beispiel Elton John, das kann ja auch alles Mögliche sein. Sie haben ja jede Woche fast berühmte Sammlungen, die auf Auktionen aus denen etwas auf Auktion angeboten wird. Das ist ja immer dann ein riesen Marketing-Spektakel, wo dann die Besonderheit dieser Sammlung dargestellt wird, die Besonderheit der Objekte, die Besonderheit, wie das Objekt in die Sammlung gekommen ist, die Besonderheit des Momentes, an dem dieses Objekt dann angeboten wird und so weiter. Also da spielen ja ein ganz ausgeklügeltes System, da spielen ganz viele Dinge zusammen, die dann ja im besten Fall eben in sowas münden wie hier, so ein wirklich extremer also Preissteigerung.
Aber das muss man dann machen auch, ne? Als Auktionshaus dann Werbung machen überall oder wie, so richtig? Weil das verdoppelt den Preis im Zweifel dann wahrscheinlich.
Oder noch mehr.
Oder noch mehr. Fragen, genau.
Wer war?
Du hast nur Ich dachte, du hättest jetzt schon jemanden identifiziert. Gut. Möchte jemand was wissen noch? Roland, sehr gut, danke.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand das super spannend und voller Einblicke. Weil wir das jetzt die ganze Zeit noch sehen, den Man Ray, ist das jetzt typisch sozusagen das Bild der klassischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts, diese Superpreise erreicht? Also ist das sozusagen auch der Höhenkampf dessen, was verkauft wird, also eher noch als das 19. Jahrhundert oder die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts? Oder ist das jetzt halb zufällig, dass sozusagen nun Man Ray es geschafft hat?
Ja, nein, also das ist überhaupt gar kein Zufall. Also das ist, eigentlich könnte man am Beispiel dieser Fotografie das komplette System Auktionsmarkt und Kunstmarkt aufarbeiten. Ne? Also es ist tatsächlich jetzt gerade Man Ray, da kommt wirklich alles zusammen, was dazu führt, dass diese Arbeit jetzt so teuer geworden ist. Man muss sagen, dass es war in den zwei Jahren vorher haben schon zwei andere Fotografien, nämlich die Noir et Blanche, also der Kopf mit der Maske, das Porträt von Kiki de Montparnasse mit der Maske, auch schon in Millionen, also Millionenpreise erzielt hat auf Auktionen. Da waren zwei Prints unabhängig voneinander innerhalb von zwei Jahren auf dem Markt. Also es hat sich schon etwas angedeutet, aber parallel dazu sind auch Gemälde von Man Ray so teuer, sehr teuer geworden auf dem Auktionsmarkt. Es gibt im Moment, oder es gab es vor kurzem, es gibt es wahrscheinlich auch noch, so eine, ja, das also so nicht ein Hype, aber eine Bewegung, dass der Surrealismus sehr, sehr erfolgreich ist. Ja, vielleicht sind es in 10 Jahren ist es wieder mehr die abstrakte Kunst, aber und in dem Bereich ist dann auch Man Ray tatsächlich, sind die Preise für Man Ray auf dem Kunstmarkt generell gestiegen. Das sind ja nicht immer nur Zufälle, das wird ja auch vorbereitet von den Galerien, die das schon, die Preise schon vorher anheben und so. Das ist ja wirklich ein sehr, es ist wie ein feines Spinnennetz. Ne? Das sind schon viele Faktoren, die da auch ineinander greifen. Und grundsätzlich ist es so, dass ikonische Bilder, wenn alles stimmt, wenn das Objekt stimmt, wenn die Prominenz stimmt und so weiter und der Zustand stimmt, die Geschichte dazu stimmt, dass die dann tatsächlich Potenzial haben, sehr teuer zu werden. Ganz grundsätzlich ist die klassische Moderne dazu am ehesten geeignet in der Fotografie. Das sind also die 1920er und 30er Jahre. Das ist die klassische Moderne in der Fotografie. Aber es gibt eben auch andere Beispiele. Cindy Sherman ist ein Beispiel, wo auch wo bestimmte Arbeiten auch solche Preissteigerungen in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Oder auch, wir haben gestern diese wunderbare Arbeit von Gustave Le Gray gesehen, diese Seascapes. Sowas, wenn das aus, das ist auch ja so ein Icon, also wenn sowas mal auf einer Auktion mit dem entsprechenden Hintergrund, mit der entsprechenden Hintergrundgeschichte auftaucht, hat das auch Potenzial zum siebenstelligen also Ergebnis, ne? Weil das sind halt wirklich mittlerweile in der Kunstgeschichte ganz etablierte Motive. Und wie gesagt, wir sprechen ja, wenn man vom Kunstmarkt, Kunsthandel spricht, immer von, nicht immer von was Haptischem, aber schon von etwas, was man fassen kann. In der Fotografie, in der klassischen Fotografie natürlich, was man haptisch fassen kann. Also das Blatt, das Objekt, was man sich dann auch schön an die Wand hängen kann. Dieser Vintage-Gedanke spielt da noch eine Rolle. Aber eben, es gibt eben auch aus allen anderen, es gibt aus vielen anderen Bereichen auch solche Preissteigerungen, wie wir das eben mit Gursky auch gesehen haben. Aber ja, also so die ist wie der Impressionismus eine Zeit lang in der Malerei. Also es gibt dann schon solche Zeiten in der Fotografiegeschichte, die dann auch auf dem Kunstmarkt besonders teuer sind. Aber diese Stücke, die werden ja immer rarer. Also deswegen werden die auch immer teurer, weil es gibt sie einfach nicht mehr. Die hängen ja alle im MoMA und im Metropolitan. Okay.
Hier ist nochmal eine Frage.
Volkwang-Museum, ja.
Simone, würdest du sagen, wenn man das Bild jetzt so anschaut, dann...
Wir können auch ein anderes anschauen.
Nein, bitte. Unbedingt dieses Bild. Dann ist es ja eigentlich, die Verwandtschaft zu den KI-generierten Bildern ist ja offensichtlich.
Total.
Also der Surrealismus-Hype,
Total.
Der wird ja durch diese ganze KI-Diskussion jetzt, wird der ja eigentlich befeuert. Würdest du das auch so sehen? Also, dass praktisch die Gegenwart ein anderes Licht auf die Historie wirft und dann aus diesen Gründen auch historisch vielleicht anders gesammelt wird. Ja, oder sozusagen innerhalb dieser Hype. Meinst du, dass diese Hypes auch so entstehen aus der Gegenwart?
Glaube ich nicht. Also in dem Fall auf keinen Fall, bei Man Ray auf gar keinen Fall, weil das so eine eigenständige Arbeit ist. Aber auch da haben wir gestern kurz drüber gesprochen. Es ist ja so, dass auch die Fotografie ja immer, also die Kunstfotografie ja immer sich bewegt hat, weg von den Dingen, die man als angewandter Fotograf oder als Auftragsfotograf machen würde. Also das ist ja lach pour lach. Das hat ihm ja keiner als Kunst abgekauft, im Manuel. Da hat er irgendwie Spaß gemacht und hat es dann vielleicht verschenkt oder so, diese Blätter. Aber das hat er nicht verkauft für viel Geld. Das gab es nicht damals. Gustave Legrès hat damit Geld verdient mit seinen Seascapes, weil da, er hat über Colnaghi Kunstgalerien hat er auch verkauft. Das war auch ein ganz klarer marktorientierter Ansatz. Die waren großformatig, die sahen toll aus an der Wand, die haben teure Gemälde ersetzt. Und für uns heute sind das die absoluten Wahnsinnsobjekte, weil eben er so genial die fotografischen Möglichkeiten übersetzt hat, was er machen wollte. Ja? Man Ray hat das ja auch gemacht. Man Ray hat sich ja um nichts geschert. Er war der freidenkendste Künstler, glaube ich, den man sich vorstellen kann. Also die Surrealisten waren ja sehr experimentell unterwegs mit allen Möglichkeiten, die sie hatten. Und insofern verstehe ich, was du sagst. Das ist vielleicht sogar, also dass da Parallelen bestehen, das ist genial, das sollte man vielleicht mal ausführen. Aber ob das jetzt auf dem Kunstmarkt vermehrtes Interesse für surrealistische Kunst der 1910er und 20er, 30er Jahre auslöst, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist eine spannende These. Hier vorne ist auch. Ja, ich höre sie. Aber so, nicht alle.
Ja. Ich meine, der Kunstmarkt verändert sich ja auch. Wenn Sie sagen, das Marketing auf der einen Seite und a new star is born auf der anderen Seite, das ist ein gewisser Gegensatz, weil der new star ist der Künstler und Marketing ist der Markt. Wie sehen Sie das? Was überwiegt da?
Ich wollte da ja nicht drüber reden, weil ich... ja, also ohne Künstlerinnen und Künstler keinen Markt. Und ich glaube schon, dass sich Kunst, also dass der Markt auch Dinge relativiert. Aber es gibt einfach auch sehr viel und man kann jetzt, ich habe Ihnen jetzt tatsächlich so die obersten, ja, keine Ahnung, das alleroberste Segment des Fotokunstmarkts gezeigt. Es gibt ja noch viel, viel mehr und es gibt ja auch auch gute Fotografien, die auch nicht so teuer sind, ne? Das ist ja vollkommen klar. Also es war jetzt halt ein Beispiel, ich habe Ihnen Beispiele gegeben, wie das funktioniert, aber im Fall von Daniele Moholy hat einfach gut alles zusammengepasst. Im Fall von Man Ray passt auch alles gut zusammen, posthum, ne? Zu seinen Lebzeiten war der als Fotokünstler nicht bekannt, eigentlich. Als Künstler ja, aber nicht wirklich als Fotokünstler oder nicht erfolgreich. Für alle kommenden Künstlerinnen und Künstler ist halt schon so, also gibt auch keine Automatismen. Also es läuft halt so, wie ich gesagt habe, Ausstellungen, Galerieausstellungen, verkaufen an Institutionen, an Sammlerinnen und Sammler und dann kommt der Sekundärmarkt, so läuft das halt. Und da sind natürlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler gar nicht präsent, aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht keine Lust haben, mit einer Galerie zusammenzuarbeiten oder weil die Preise in den Galerien und die Auktionen so stark sich unterscheiden, dass man die überhaupt gar nicht in Relation setzen kann. Es gibt ja alles Mögliche, ne? Das ist ja... ich meine, das ist eine, der Kunstmarkt ist eine sehr, sehr vielschichtige und, wie Sie auch sagen, sich weiterentwickelnde Maschinerie und ein, wirklich eine Welt für sich so ein bisschen. Und ob dann etwas zu, also der Kunstmarkt sollte auch eigentlich, ich meine, als Institution Dinge zur Kunst zu erklären, funktioniert das auch nicht. Weil Kunst erklärt, also der Kunstmarkt erklärt nicht etwas zur Kunst. Der Kunstmarkt verkauft etwas. Und dadurch, und die Nachfrage oder die Preise entstehen dann durch Nachfrage und vielleicht auch solche Marketingkampagnen. Aber natürlich auch durch gute Kunst, klar. Aber eigentlich sind die Mechanismen, damit Kunst wird, die liegen nicht im Kunstmarkt, sondern die liegen bei Kuratorinnen und Kuratoren und bei den Künstlerinnen und Künstlern.
Ganz kurze Frage.
Ja. Hier vorne war noch gerade.
Ganz kurze Frage eben. Sehe ich das richtig, dass du hast so schön angefangen mit den Fotokunstauktionen, also mit den speziellen Auktionen für Fotokunst. Sehe ich, dass das jetzt sich langsam auflöst? Weil ich merke eine gewisse Unlust bei den Auktionshäusern, noch Foto anzubieten. Also mancher tut es schon gar nicht mehr, die es früher auch gemacht haben regelmäßig. Mhm. Andere haben mir also auf dem Kunstmarkt jetzt letzte Woche auch erzählt, wir wissen gar nicht, ob wir unsere nächste Auktion vollkriegen. Und wenn ich dann die Ergebnisse angucke, sehe ich, dass 3 oder 4 Bilder auf so einer Fotokunstauktion sehr gut verkauft werden und 90% gehen wieder zurück an die Anbieter. Mhm. Ist das jetzt so eine Entwicklung, die sich insgesamt gibt? Und andere Frage, bei Man Ray liegt es natürlich auf der Hand, der hat auch gemalt, ist klar. Aber trotzdem, diese Ergebnisse werden jetzt nicht mehr auf Fotokunstauktionen, sondern doch nur auf Auktionen von großer Kunst, sagen wir mal, erzielt. Ist das richtig?
Ja, also die Tendenz ist schon seit einigen Jahren abzusehen. Und es ist so, dass über die letzten, ja, vielleicht 5, 6, 7 Jahre die Fotografieauktionen weltweit die Ergebnisse wirklich nach unten gegangen sind, das stimmt, egal wo. Das hat erstmal dazu geführt, dass viele Auktionen, viele Fotografien online, in Online-Auktionen angeboten wurden, das heißt weniger Aufwand, online machen wir schon. Also, und nachdem das auch nicht mehr gut funktioniert, ist jetzt die neue Tendenz, und das machen die großen Häuser, Christie's und Sotheby's, jetzt wirklich ganz klar, die ist eine ganz, ganz klare Verkaufsstrategie, die sie fahren. Die Fotografieauktionen, die reinen Fotografieauktionen werden sehr zurückgefahren. Viele von ihnen werden dann online abgehalten. Es werden Fotografieauktionen gemacht, wenn es eine prominente Sammlung gibt, wenn der Kontext da ist, damit man das dementsprechend vermarkten kann. Und ansonsten werden ausgewählte Einzelstücke in die Auktionen verteilt für was auch immer, für moderne Kunst, zeitgenössische Kunst, auch Prints and Multiples, sowas, ne? Oder eben auch in Sammlungen angeboten, wo alles andere auch erscheint. Also das ist mittlerweile, ist das so. Und wenn man mal sieht, die Paris Photo als größter Marktplatz für Fotografie, also für die Galerien, wie viele Besucher da kommen und wie wenig Verkäufe es gibt, sieht man die Tendenz da eigentlich auch schon. Ne? Das ist unglaublich populär.
Also ist das eine Krise sozusagen?
Also eine Krise, ja, also Krise ist ein schweres Wort. Es ist eine Entwicklung, auf die reagiert wird jetzt. Und aber es ergibt sich natürlich dadurch, dass die alte Fotografie, wie ich ja schon gesagt habe, rar wird, ausverkauft ist.
Genau,
und die Zeit. Und die Zeit
wollen es nicht anfassen, weil sie nicht wissen, wie lange hält der Print und sowas. Ist es entscheidend in diese Sachen deswegen so?
Also. Ja, deswegen ist das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, dass sich der Foto, also ich glaube, alle wissen es, alle sagen es, dass sich der Fotokunstmarkt tatsächlich in einem Wendepunkt befindet. Natürlich in Richtung zeitgenössischer Kunstproduktion, ist ja vollkommen klar. Und da müssen jetzt eben auch neue Formate gefunden werden. Und auch die Akzeptanz der Sammlerinnen und Sammler, die muss nochmal, finde ich, die muss immer wieder neu geschärft werden. Und ein Aspekt davon ist die Haltbarkeit, das ist ganz besonders wichtig. Ein Aspekt ist auch die Limitierung, ne? Also die limitierten Auflagen. alles, was nicht Massenware ist, ist viel leichter und teurer zu verkaufen, ist ja klar. Ja, auch dann die Narration, also die Stories, die dazugehören. Und da hat jetzt tatsächlich die zeitgenössische Fotografie unglaublich viel zu bieten. Und es gibt ganz tolle, also ich meine, das wird sich auch wieder erholen, denke ich mal, aber es wird in eine andere Richtung gehen.
Ja, danke an dich nochmal, Simone, für den bereichernden Vortrag und liebe Grüße nach Köln. Informationen zu Simone Klein findet ihr unter www.simoneklein.de und natürlich bei Instagram unter simoneklein.artadvisory. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Dort findet ihr auch Infos über den sehr schönen Ausstellungsraum, den sie mittlerweile in Köln als Kuratorin betreibt. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Ja, kommen wir jetzt, wie angekündigt, zum Dark Taxa-Projekt, das im Anschluss an den Vortrag von Simone Klein auf die Bühne gegangen ist. Kurz zum Hintergrund: Die internationale Gruppe Dark Taxa-Projekt hat auf unserem Festival die große Hauptausstellung sehr imposant und beeindruckend ausgerichtet. Ein Rundgang durch die Ausstellung, die wir leider am 4. Februar 2024 wieder abbauen mussten, findet ihr auf unserer Festival-Webseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Um das Symposium auch von der künstlerisch-praktischen Seite zu bereichern, sprachen also am 24. November 2023 Björn Siebert und Michael Reisch als Vertreter der Dark Taxa-Gruppe auf dem Podium im Rahmen unseres Symposiums über ihre Arbeit. Das komplette Video von dem Vortrag könnt ihr demnächst auf unserer Festival-Webseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de, ihr kennt die Seiten mittlerweile, einfach abrufen. Hier im Podcast möchte ich darum auch wieder etwas näher auf die anschließende Diskussion eingehen, denn das macht ja, wie gesagt, unser Festival- und Symposium-Format aus, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum und den Referenten ins Gespräch kommen. Ja, kurz zum Dark Taxa-Projekt. Das Dark Taxa-Projekt bringt in experimenteller Art und Weise Arbeiten von KünstlerInnen zusammen, die an der Schnittstelle von Fotografie und Digital Imaging arbeiten. Folgende KünstlerInnen sind daran beteiligt bzw. waren in unserer Hauptausstellung vom Festival zu sehen: Heather Dewey Hagberg, Spiros Hagianos, Fabian Hesse und Mitra Vakil, Ralf Brück, Raphael Brunk, Philipp Goldbach, Alex Grein, Achim Monet, Johannes Post, Michael Reisch, Anna Riddler, Ria Patricia Röder, Aaron Scher, Björn Siebert und David Young. Dark Taxa-Projekt versteht sich als eine Arbeits- und Diskursplattform von KünstlerInnen, die experimentell an der Schnittstelle von Fotografie und neuen digitalen bildgebenden Verfahren arbeiten. Sie verstehen Fotografie als vernetztes und global vernetztes Kommunikationsmedium und als eine sozial wie politisch relevante Praxis. Die Grenzen zum Bewegtbild, zur Animation, zur Skulptur, Programmierung und Performance sind fließend. Der traditionell dehnbare Begriff Fotografie erscheint heute unscharf wie nie und schließt Arbeitsweisen unter Verwendung von digitaler Bildbearbeitung, CGI, Motion Capture, Scanografie, 3D-Scanning, künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter mit ein. Genauso wie medienarchäologische und hybride digital-analoge Praktiken. Also von Dark Taxa-Projekt verhandelte Themen und Fragestellungen betreffen grundsätzliche Charakteristika und Strukturen prozessierter algorithmischer Bilder, die Materialität des Digitalen, posthumane Fotografie, fotografische Überwachungskulturen, die sogenannte Bilderflut, das fotografische Archiv und das Verhältnis von Fotografie und Ökologie. Der Name Dark Taxa ist der Taxonomie entlehnt, das heißt, er bezeichnet Tiere, die existieren, aber noch keinen Namen haben beziehungsweise keiner Art zugeordnet worden sind. Also am Ende genau die Frage, die wir im Symposium immer wieder gestellt haben: Kann man das eben noch Fotografie nennen? Ja, hören wir da mal rein. Und die erste Frage kam am 24.11. von Rolf Sachse, den wir bereits in Episode 148 ausführlich mit seinem Impulsvortrag gehört haben. Und danke nochmal an alle, die dabei waren.
Ja, ich würde eigentlich gerne nur mal fragen, wie das Selbstverständnis der Gruppe Taxa ist. Ich war beteiligt an Van Gogh TV in den 80er Jahren, Benjamin Heidelberger, Karel Dulisek und andere. Und wir haben ja damals bei der Documenta 9 die Piazza Virtuale gemacht. Und ein bisschen war eine ähnliche Konzeption. Das war damals alles völlig neue Technologie. Es ging eben um eine mediale Technologie. Es ging nicht um eine Bildentstehungstechnologie, sondern um eine Bildverbreitungstechnologie. Und wir haben dann diese ganzen Points, diese Knoten eingerichtet für die Documenta auf der halbe Welt höchstens. Also war schon sehr nordhalbkugelartig ausgeteilt. Aber die Frage ist eben einfach, es ist auch aus diesem Engagement, weil es eben so technisch gebunden war, nie eine Gruppe entstanden. Das hat mich irgendwie auch gestört. Und wir haben uns im Prinzip auch nach der Documenta völlig aufgelöst. Ich bin mit Benjamin heute noch befreundet, aber es ist einfach auseinandergegangen. Wie weit ist Dark Taxa ein eigenes Programm, das dann also im klassischen Sinne einer Künstlergruppe oder Künstlerinnengruppe bitte dann also noch existieren kann oder nicht?
Ja. Ja, das wüssten wir, glaube ich, auch gerne. Also der Ansatz ist natürlich so gewesen, alle Künstler und Künstlerinnen, die beteiligt sind, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Auch formalen, bildnerischen Herangehensweisen. So, wie kann man das jetzt zusammenkriegen? Wir haben aber gemerkt in den Gesprächen, wir treffen uns absolut in unserer Wahrnehmung von dem, was um uns herum passiert und in der Wahrnehmung von dem, was mit Fotografie, fotografiebasierten Bildern sozusagen in diesem Bereich passiert. Deshalb an dem Punkt, es wechselt auch immer mal, im Moment heißt es Arbeits- und Diskursplattform, die, so würde ich es sagen, vielleicht so eine Art Forschungsprojekt konzipiert ist, was diesen Bereich in irgendeiner Weise formuliert. Das, was uns zusammenhält und die Arbeiten da drin. Und ich denke auch, dass es soweit formal ästhetisch funktioniert, sonst hätten wir es nicht so kuratiert. Aber es ist definitiv keine Künstlerin-Gruppe mit einem, so mit so einer harten Programmatik. So frühe Becherschule wäre für mich, das ist eine harte Programmatik. Und ich glaube auch, dass es im Moment, das ist der falsche Zeitpunkt.
Ich denke auch, ne? das ist so auch nicht funktionabel gerade. Wir sind auch in anderen Zeiten. Also das ist auch unsere künstlerischen Arbeiten entwickeln sich auch und wir versuchen jetzt nicht irgendwie auf Dark Taxa irgendwas zu bauen oder eine Arbeit zu machen, die der Gruppe gerecht wird. Wir arbeiten alle singulär an unserem eigenen Werk und haben diese Gruppe um diese Diskurse, die uns dann in unseren eigenen Werken, wo wir uns vielleicht ein bisschen alleine fühlen, gerade zusammen auch zu erörtern, ja, auch Halt zu geben oder aber auch ein Gemeinschaftsgefühl zu geben, wie sieht die Welt da draußen aus oder auch einfach zu erklären, ja, jemand kann mir aus der Gruppe halt einfach auch was erklären zum Teil, ja, wie ist das da eigentlich, was geht da ab? Ja, in diesem Handy drin oder so. Ja?
Vielleicht historisch nochmal dazu, jetzt ist, denke ich mal, diese Thematik mit KI und so weiter, das hat sich so entwickelt, dass wir irgendwo im Zentrum des Diskurses damit sind, denke ich mal. Ich glaube, das kann man so sagen. So in den 2010ern bis 2020ern konnte man als Künstler oder Künstler manchmal irre werden, weil wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben. Es ist aber, hat aber sozusagen niemand das wirklich unterstützt oder dem in dem Sinne eine Sichtbarkeit sofort gegeben, weil es vielleicht zu früh, zu kompliziert war. Das ist auch ein sozusagen Teil, auch ein Grund für diesen Zusammenschluss, dass als Gruppe das einfacher ist, das zu positionieren. Da geht es letztlich auch drum. Aber ganz am Ende, ja, stehen die Fragen und die wollen wir gerne beantwortet haben. Und wenn ein Publikum daran teilhaben kann, umso besser.
Also in unserer Zeit, als wir diese Zoom-Sitzung gemacht haben, haben wir uns halt also unsere Netzwerke genutzt, auch um Leute einzuladen, um einfach Gespräche auch zu haben, Gäste einzuladen, zu bitten, ob sie zu einem bestimmten Thema uns was erzählen können. in der Zoom-Sitzung vor dann uns 15 Leuten, zum Teil öffentlich dann auch mal gemacht, aber Roland Mayer wurde eingeladen, auch bei uns über die Gesichtserkennung zu reden, weil wir es irgendwie noch mal genauer verstehen wollten. Wir haben als Hausaufgabe alle sein Buch gelesen gehabt und danach haben wir eine, war klar, dass wir ihn noch mal befragen müssen. Ja? Also so ist das auch. Das ist nicht nur, dass wir Ausstellungen machen, oder, sondern wir versuchen uns gegenseitig auch, sag ich mal, die Leute an die Hand zu holen, die uns was erklären. Ja, und das ist auch besser, wenn das der Roland dann gleich für 15 Leute macht, anstatt irgendwie nur für eine Person.
Ja. Ja, danke für den Vortrag. Ich sehe in vielen von den Arbeiten unten und auch in dem, was ich sonst noch von euch so gesehen habe, so Sichtbarmachungsstrategien. Sichtbarmachen von etwas, was zunehmend unsichtbar wird. Und meine Frage ist, der gegenläufige Trend, dass eigentlich in den technologischen Prozessen eigentlich genau das Gegengesetzte passiert, eine Unsichtbarwerdung, eine zunehmende Unsichtbarwerdung. Es interessiert sich keiner mehr, was hinter diesem Screen eigentlich passiert. Wie seht ihr das sozusagen, ich sage jetzt mal im Sinne von Chancen oder sowas?
Das haben wir lange diskutiert, genau diesen Punkt. Und für uns war natürlich, also ein Smartphone ist nicht dafür gemacht, damit wir da reingucken können. Das ist dafür gemacht, damit das eine magische Kapsel ist, die so geheimnisvoll ist, und dann kommen da die, flackern dann diese Bilder drauf, und dann will man sofort die nächste Generation kaufen. So, das ist natürlich eine Macht- und Hierarchiefrage, so sozusagen die großen Tech-Player und die User. Und wir sind auch User in dem Punkt. Genau. Aber die Rolle, das ist natürlich letztlich nicht zufriedenstellend als Künstler. Also was tut man? Und diese Strategien zu entwickeln, aus der Fotografie heraus, die ja eigentlich immer an der Oberfläche kleben bleibt, notwendigerweise, dafür ist sie ja gemacht und da ist sie auch sehr gut drin, wie kommt man mit der Fotografie, da waren wir so 2010, 2012, denn in diese algorithmischen Fragestellungen, wie kann man überhaupt einen Algorithmus mal sichtbar machen, das ist jetzt kein Problem mehr, weil da gehe ich zu Midjourney, da habe ich 6 Finger und dann ist der Algorithmus sichtbar. Wenn aber alles dokumentarfotografisch, ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, ja, das ist sozusagen ja auch unsere Herkunft in vielen Teilen, wenn alles sozusagen so da ist, naja, wie komme ich an die Schichten da drunter? Wie kann ich, genau wie Sie gesagt haben, da was sichtbar machen, da was freilegen und eine Art von, naja, Zugang erstmal herstellen, im Sinne von, wir brechen diese Hierarchie mit unseren, den künstlerischen Mitteln an dieser Stelle mal etwas auf. Also das ist, ich könnte diese Liste mit den sozusagen Fragestellungen natürlich endlos weiterführen, das ist klar. Aber da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr lange drüber gesprochen.
Genau. Ja, und wir waren uns auch einig, dass wir eigentlich mal jemanden bräuchten, der uns für uns diese Geräte aufmacht. Also es interessiert uns nicht, das ist eigentlich nicht richtig, was Sie gesagt haben, sondern es interessiert uns brennend. Nur wir kriegen diese Geräte gar nicht mehr aufgemacht. Wir kommen da eigentlich gar nicht an diese Ebene ran. Ja? Und sag ich mal, einen Chip zu erklären oder eine digitale Kamera zu erklären oder die Magie einer Nikon-Kamera, das ist ja alles ein großes Geheimnis dann am Ende auch. Demnach ist das nicht so einfach, diese Sichtbarmachung. Ne?
Ja, meine Frage wäre, ihr habt von Autorschaft geredet und da kommt auch sozusagen das Individuelle, das Kollektive ins Spiel. Und die Frage ist da einfach auch, denkt ihr denn auch über andere Modelle sozusagen nach, wie diese Autorschaft sozusagen sich dann umsetzt in eben Copyright oder nicht Copyright, weil ihr seid Künstler, ihr müsst leben, oder? Ganz pragmatisch gedacht. Theoretisch geht es auch darum, diese Kunst zu verkaufen. Und wie reagiert ihr sozusagen darauf? Gibt es da auch Ansätze, die ihr entwickelt zusammen oder...
Entschuldigung, damit ich richtig verstehe, sprechen wir jetzt zum Beispiel über sowas, dass KI-generierte Bilder nach amerikanischem Recht, wenn ich recht informiert bin, zum Beispiel kein Copyright haben und sozusagen wie
Ist die Situation oder ist
es? Ja, genau. Also es wurde ja erwähnt, es gibt eben komplexe Konstellationen mittlerweile von Autorschaft, oder? Bei den meisten Bildern würde ich sagen heutzutage. Und die Frage ist halt, dieses noch existierende legale System ist ja eigentlich eine andere Hürde sozusagen, ganz neue soziale Formen von Autorschaft und auch von Teilen von Bildern zu erstellen, oder? Oder eine, zu einer anderen Wirklichkeit werden zu lassen.
Also, es gibt eine ganz klare Frage, so einerseits sind wir eine Gruppe, andererseits sind wir alle Einzelakteure. Jetzt haben wir ja aber Gemeinschaftsarbeiten. Also für diese Gemeinschaftsarbeiten, für diese Gruppeninteraktion, Formate zu finden, da haben wir lange dran geknobelt. Wie kann das funktionieren? Wie vereinen wir 10 oder 12 unterschiedliche Herangehensweisen? Jetzt zum konkreten Beispiel. Naja, der eine verkauft zum Beispiel seine Arbeit in der Galerie, der andere oder die andere lehnt das vielleicht auch ab. Also wie kriegen wir das alles zusammen? Also wie erzeugen wir pluralistische Vielstimmigkeit, ohne dass es eben beliebig wird? Und konkretes Beispiel. In der No Publication haben wir verschiedene Formate entwickelt, wo zum Beispiel Texte kommentiert werden konnten. Also jemand hat einen Text geschrieben, dann gibt es einen Kommentar-Frame, Comment heißt der, und es gibt bestimmte Bilder, die hin und her geschickt worden sind und gearbeitet wurden. Also sozusagen diese Art von Kollaboration an der Stelle ist ganz klar ein Thema gewesen. Jetzt über die Sache mit dem Geld, wo ist, liebe Simone, ich möchte dich jetzt ungern in Anspruch nehmen, sozusagen als Vertreterin des Kunstmarkts, weil das ungerecht wäre. Du hast ja auch, finde ich, sehr schlau und sehr wohltuend, finde ich, diesen Punkt ein bisschen umschifft und das sehr objektiv so dargestellt. Aber diesen Clash, Kunstmarkt, Künstler, wir regen uns teilweise ziemlich auf, aber morgen verkaufen wir vielleicht ein Bild. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt. Ja, aber wir leben nicht in einer optimalen Welt, wo alles, was gute Kunst ist, die Sichtbarkeit bekommt, die sie verdient hätte, weil unter anderem da ökonomische Aspekte mit reinspielen. Und deshalb geht es auch da Taxa, weil wir dann davon unabhängig sind. Trotzdem haben wir uns anfangs finanziert über eine Editionsmappe, die wir verkauft haben und haben da diese sozusagen 1000 Seiten finanziert.
Genau,
ja.
Genau.
Also da gibt
es genau.
Ja.
Alternativen Modelle auch.
Ja. Unbedingt. Und das ist ja auch, der Zeitgeist ist ja auch so, die Probleme des Copyrights, also und auch der Bilder, auch die also Bilder, die von Plattformen kommen, die das mit dem Copyright auch nicht sehr genau nehmen oder das Copyright im Prinzip in Anspruch nehmen von fremden Bildern, die wir dann nehmen, wo wir das fremde Copyright dann nehmen, um dann eine Arbeit zu machen. Also das sind die Probleme der heutigen Zeit einfach. Ja. Und das ist Thema und deswegen machen wir das auch, ja, weil es einfach für uns eine zeitgemäße Fragestellung an das Copyright ist. Ja, also es geht nicht darum, dem aus dem Weg zu gehen, sondern gerade, also die Sachen so kompliziert, also in meinem Falle geht es darum, um diese Autorschaft, ganz, ganz heftig. Ja. Das ist Autorschaft und Amateurfotografie.
Wenn man es streng sieht, ist ja mindestens die Hälfte der Dark-Taxa-Mitglieder mit einem Fuß im Knast. Ne?
So sieht's aus.
Du als allererstes.
Ja, genau. Du hast den Google-Player am Hintern. Ja,
ja, diesen provokanten Einwurf, dieser provokante Einwurf kam dann von Achim Monet. Und für den Hintergrund, da muss man natürlich wissen, dass Achim Monet tatsächlich mit Google Earth-Daten seine Skulpturen anfertigt, seine virtuellen Skulpturen. Aber hören wir mal weiter und als nächstes fragte dann Dr. Roland Meyer eine Frage.
Vielleicht zu dem Zitat, das wir jetzt hier die ganze Zeit schon sehen, weil ihr so wenig kommentiert habt. Ne? Also erste Bemerkung, ich fand es immer als Fototheorie nie so richtig einleuchtend und finde es aber als Beschreibung dessen, was heute passiert, super einleuchtend. Das finde ich für mich ein ganz seltsamer Effekt, dass viele 80er-Jahre-Theorien, und das gilt auch für Baudrillard und Jameson, auf einmal mit diesen KI-Tools eine ganz andere Aktualität bekommen, die ich noch nicht ganz verstehe. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die schon von Informationsästhetik her denken, also im Grunde von den Theoretisierungen, die heute sozusagen die Apparate quasi bestimmen, die ja aus den 50er Jahren kommen, aus der Kybernetik und so, und die dann auf die analoge Fotokamera anwenden. Und das hat mir nie hundertprozentig eingeläutet. Ich finde es jetzt super einleuchtend, dass sozusagen die, man als Funktion des Programms, des Apparats agiert. Und die Frage ist ja, was heißt denn das dann? Also man kann ja sagen, okay, dann spiele ich gegen den Apparat, versuche dem dann trotzdem ein originelles Bild abzugewinnen. Das schien mir sozusagen auch heute schon mal sozusagen die Ambition zu sein. Bei euch ist es nicht, dass die Bilder nicht originell wären, aber scheint es mir eher die Ambition zu sein, nee, ich will schon auch das Programm sichtbar machen in den Bildern. Oder das, und das glaube ich, und deswegen hat, das wäre dann die anschließende Frage, spielt vielleicht Kreativität als Begrifflichkeit für euch auch nicht so eine Rolle, weil das Programm sichtbar machen ist ein klassisch avantgardistisches Programm irgendwie und eigentlich eins, was mit Kreativität gar nicht einholbar ist, oder?
Ja, aber sozusagen, ich kann das Programm ja mit wirklich mit schlechten Bildern versuchen sichtbar zu machen, aber das muss natürlich, das ist schon unser Anspruch, dass es visuell so überzeugend ist, dass man darüber nun mal nicht stolpert. Also für uns, deshalb thematisieren wir das wahrscheinlich relativ wenig, ist das absolute Voraussetzung. Wir gehen davon aus, dass das sich festsaugt. Also zumindest, wir hoffen das natürlich am Auge. Ja? Deshalb thematisieren wir das. Aber es ist schon so, wir arbeiten nicht, um ein schönes Bild zu machen, sondern wir arbeiten um, da ist so ein Untersuchungsaspekt drin, aber es ist auch nicht so, dass wir uns bemühen, kein schönes Bild zu machen, sage ich es mal so. Ja? Aber du hast vollkommen recht, ich gebe dir recht, das ist sozusagen das ist ein bisschen differenziertere Motivation an der Stelle. Und teilweise, so das kommt jetzt hier vielleicht nicht so raus, aber zum Beispiel, wenn man Achims oder Heather Dewey Hackbergs Arbeit sieht, da geht es ja dann auch in, wirklich in gesellschaftspolitische Dimensionen rein. Der Aspekt ist jetzt hier ein bisschen kurz gekommen, aber was da draußen passiert mit KI und den ganzen Tools, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ja, als das, was so in der Kunst passiert. Wir können, bei uns ist es ungefährlich, da stirbt niemand. Gestern habe ich mit der Künstlerin diskutiert über KI, über selbstfahrende Autos. Ja, naja, die fahren eben Leute tot, wenn da irgendwie wir nicht vorher aufpassen. Ja, so ist das. Also, ne?
Ja, und dann merkt man tatsächlich, wie nah dran wir gerade sind an der aktuellen Diskussion und wie die Diskussion auch noch nicht zu Ende ist. Also wir sind gerade mittendrin und fangen erst an und so weiter. Ich denke, das war auf jeden Fall nochmal aufschlussreicher, was die Arbeit der DAKTAXA-KünstlerInnen angeht. Alle relevanten Links findet ihr wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, wir stecken mitten in der Festival-Nachbetrachtung und gerade bereite ich gemeinsam mit Stefan Gronert und Roland Meyer ein Rückblick auf unser dreitägiges Festival-Symposium vor und wir knüpfen eben direkt daran an, an diese Frage, können wir das noch Fotografie nennen, was hat das für eine Bedeutung für die Fotografie und auch für unsere Gesellschaft. Und wir gehen weiter der Frage nach, ob hinsicht der neu aufgekommenen bildgebenden Verfahren die Fotografie vielleicht neu gedacht werden muss und ob generierte Bilder überhaupt noch fotografisch genannt werden sollten. Erscheinen wird, werden diese Gedanken demnächst im Rundbrief Fotografie, herausgegeben von Professor Dr. Hubert Locher in Zusammenarbeit mit Dr. Franziska Scheuer vom Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg. Danke schon einmal hier an dieser Stelle für die wunderbare Gelegenheit. Und noch ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, Franziska Scheuer und Hubert Locher werden auch demnächst noch einmal hier im Podcast zu Wort kommen, nämlich im Fotobuch-Talk. Sie waren ja schon mal zu Gast bei mir persönlich in Episode Nummer 125. Auch die ist nach wie vor online. Und im Oktober letzten Jahres sprachen wir gemeinsam auf der Frankfurter Buchmesse zu aktuellen Themen rund um die Fotografie. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.